Mahlzeit und herzlich willkommen zum AI or Die Podcast. Ich bin Ulrich aus dem weltgewandten Willig und ich stelle mir heute die Frage, habe ich meine Anwender verloren? Ist Self-Service doch vielleicht nur eine Utopie? Und dafür habe ich mir natürlich auch heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, Markus Wegner. Ich glaube, Markus kennt man mittlerweile sowohl aus diesem Podcast als auch von den Data Brothers. Deswegen sage ich heute einfach nur Mahlzeit Markus.
Mahlzeit Ulrich. Schön, dich wiederzusehen hier in diesem Podcast.
Ich freue mich auch jedes Mal. Aber du kennst es ja, zunächst mal habe ich eine völlig andere Frage und die ist ein bisschen tricky heute. Was macht die Zahl 100 mit dir?
Och, nichts Besonderes. Ich finde sie relativ schön. Also, weil sie dreistellig ist, zwei Nullen dabei, ist nicht so komplex. Also eigentlich eine schöne Zahl.
Und wenn ich an die Data Brothers denke?
Oh. Ja, genau. Es gibt die Thematik, dass wir uns irgendwann überlegt haben, die Nummern auf den Cover mit drauf zu machen und waren am Überlegen, ob wir zweistellig oder dreistellig gehen. Und jetzt mittlerweile, dadurch, dass wir dreistellige Folgennummern drauf haben, fühlen wir uns unter Druck gesetzt, auch diese erste Stelle von diesen dreistelligen Zahlen zu füllen. Und daher, ja, es ist schon herausfordernd. Also auch da nochmal grob abgerissen. Es ist ja so, dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentlichen. Bei 52 Wochen, die so ein Jahr hat, dann kann man ja relativ gut ausrechnen, dass da so irgendwie 25, 26 Folgen im Jahr zusammenkommen. Und wir machen das Ganze jetzt schon 3 Jahre, was ich schon eine ganz schön lange Zeit finde. Und ja, da fehlen jetzt noch ein paar Folgen, um die 100 voll zu machen. Aber man merkt auch, da ist auch fast ein halbes Jahr nochmal wieder dran, bis man bis dahin kommt. Und das ist schon, ja, herausfordernd. Also immer, wenn man sich eigentlich so diese Strecke zum Ziel anguckt, wo man hin will, die wirkt immer sehr, sehr lang. Rückblickend denkt man immer, ach, war doch gar nicht so schlimm. Also das ist wirklich was. Aber sonst die Zahl 100 ganz losgelöst betrachtet, ist die wunderschön.
Das finde ich auch. Und als Fan eures Podcasts kann ich nur sagen, ich finde die Zahl auch sehr schön. Und freue mich einfach auf die restlichen Folgen noch. Ja, kommen wir mal aufs Thema. Wann habe ich meine User verloren und ist Self-Service vielleicht wirklich nur eine Utopie? Ich glaube, wir kennen alle die Versprechen der BI-Tool-Anbieter. Das ist wie Excel, das kann jeder bedienen. IT wird nicht mehr benötigt, aber was passiert denn dann in Wirklichkeit? Du hast überforderte, frustrierte Nutzer, du hast missverständliches Reporting. Die IT muss dann auf einmal doch viel mehr unterstützen, als in den Planungen vorgesehen war. Und deswegen stelle ich mir heute die Frage, ist es vielleicht doch nur eine Utopie? Welche Gründe, Markus, fallen dir denn ein? Warum gehen einem Nutzer verloren? Warum scheitert vielleicht auch Self-Service?
Ja, ich glaube, wir müssen da wieder sehr stark trennen. Nämlich, du hast es gerade angesprochen, das Versprechen der Tool-Anbieter und der Rahmen, den die Tool-Anbieter wirklich schaffen können. Das Versprechen der Tool-Anbieter würde ich darauf hinziehen, dass die verschiedensten Teile ihres Produktes so auslegen, dass auch eben ohne ein großes technisches Werkzeugkasten oder Tools, also es gibt einfache Oberflächen, mit denen man seine Thematiken in dem Werkzeug abbilden kann. Also das heißt, da soll einfach viel mit Benutzerführung, Wizards, Unterstützung gearbeitet werden und es ist eben nicht so, dass man jetzt auf einer Kommandozeile runtergehen müsste und müsste irgendwelche wilden Befehle eintippen, sondern eigentlich wird für die wesentlichen Sachen eine entsprechende Oberfläche angeboten, mit der man das steuern kann. Das bedeutet, in dem Rahmen ist, glaube ich, das, was die Tool-Anbieter als Self-Service versprechen müssen oder versprechen. Die andere Seite ist natürlich dann immer wieder die Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung ist ein großes Maß an Kommunikation, Selbsteinschätzung und natürlich auch immer wieder das Reflektieren im gesamten Unternehmen. Bedeutet, natürlich kann ich dieses Werkzeug nehmen und kann damit etwas aufbauen. Was vielleicht nicht immer direkt mit bedacht wird, ist, dass nur das Erstellen nicht reicht, sondern wir natürlich auch in diesen Betrieb kommen müssen und kontinuierlich zu arbeiten. Gleichermaßen müssen wir unterscheiden wie bin ich aktuell angelegt? Mache ich hier dieses Reporting oder diesen Self-Service für mich? Oder mache ich es schon in einem größeren Stil und habe eine entsprechende Aufgabe, Kommunikation und auch vielleicht ja Verpflichtungen meiner Empfängergruppe gegenüber? Und wenn ich dann mir etwas ansehe und sage, okay, ich habe noch verschiedenste Komponenten, die mitspielen, wie zum Beispiel eine IT, müssen wir sicherlich, also als Business-Anwender und IT, wenn wir in dem Rahmen das Self-Service betrachten, müssten wir abstecken, wo der Self-Service beginnt und wo er aufhört und in welchen Formen ich entsprechend unterstützt werde. Und da auch mal eine Rückfrage an dich. Wo ordnest du denn Self-Service ein?
Oh, das ist sehr spannend, weil Self-Service heißt, glaube ich, bei jedem Unternehmen, jeder versteht irgendwas anderes drunter. Deswegen wollte ich dich auch gerade tatsächlich fragen, was du denn unter Self-Service verstehst. Sehr spannend. Also es gibt ja verschiedene Formen von Self-Service. Also du hast ein paar Sachen schon angesprochen. Das ist einmal so dieses, mache ich das für mich selbst? Dann bin ich wirklich im Grunde schon dabei, ja, erstmal die Empfängerseite abzuklopfen, habe ich noch andere Empfänger oder mache ich das wirklich nur für mich, dann habe ich völlig andere Anforderungen. Dann ist auch so ein Stück weit noch die Frage, wie komme ich an die Daten? Wird mir das eventuell dann doch irgendwie über die IT bereitgestellt oder verstehe ich wirklich unter Self-Service, ja, im Grunde von der ja, ERP-Anwendung bis hinten zum Reporting alles zu machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein hehrer Anspruch, das ohne IT zu bewerkstelligen. Deswegen redet man ja auch zum Beispiel über Managed Self-Service. Das heißt, man stellt im Grunde schon Grundkomponenten hin, so ja, sowas wie Datasets oder kleine Data-Marts, an denen sich dann Anwender bedienen können, relativ easy, wo dann die Sachen vielleicht auch schon fachbereichsgerecht benannt sind, dass die Leute auch wirklich wissen, was da gerade drin steckt und das keine Wundertüte ist, bei der man erstmal ausprobiert, ob die Zahlen einem irgendwie bekannt vorkommen. Und ich glaube, ob ja, vielleicht magst du auch einhaken. Siehst du denn Self-Service? Oder was ist bei dir in deinem Kundenkontakt denn ja das Häufigste, was vorkommt?
Ja, da bin ich mir auch unschlüssig, was sie wirklich immer darunter verstehen. Für mich ist es natürlich interessant zu sehen, aus welcher Brille ich komme und woher ich so komme. Und das war tatsächlich in der Entwicklungszeit so, dass wir Datenbankprogramme geschrieben haben und wir haben verschiedenste Nutzer gehabt, die brauchten dann auch Reports dazu. Und ich musste hingehen und musste dann eine bestimmte Struktur an Daten rausgeben. Meistens war es schon okay, wenn es eine breite Excel-Tabelle war. Da konnten die Leute mit Pivot drauf arbeiten und waren damit zufrieden, bis hin, dass sie dann eben wieder neue Reports angefordert haben. Ich selber habe dann irgendwann das Thema OLAP gesehen und gemerkt, da möchte ich auch viel mehr hin. In der Hinsicht, dass ich auch verstanden habe, und da war schon für mich der erste Part des Self-Service, ich kann Daten so strukturiert speichern und bereitstellen, dass Benutzer in der Lage sind, sich bestimmte Kennzahlen und Metriken nach verschiedensten Einflussfaktoren anzuschauen, einen entsprechenden Aufriss zu machen, wenn wir da andere Begrifflichkeiten, die man überall so im Business hört, wie sie das ganze Thema verstehen. Und im einfachsten Fall war es ja dann wiederum bei Microsoft, ich habe einen OLAP-Würfel und ich verbinde mich mit Excel dagegen und habe eine Excel-Pivot, also auch etwas, was der Business-User schon häufig verwendet hat, und er konnte damit ganz individuell seine Datenanalyse betreiben, ohne dass ich jetzt jedes Mal einen neuen Report entwickeln musste. Und das war das, was ich unter Ad-Hoc-Reporting verstanden habe. Ich bin selber dann auch in meinen Weg weitergegangen. Und wir hatten da auch damals schon, da war eben diese BI-Cubes, meistens von einer BI-Abteilung und von der IT geführt. Aber auf der Frontend-Seite war man immer schon auf dem Weg, dass man gesagt hat, das möchten wir ganz gerne den Usern ermöglichen, selber Berichte zu machen. Ich glaube, da ist auch dieses Spannungsfeld gewesen, weil in Extremfällen war es nachher, dass es um Wording-Sachen ging oder pixelgenaues Ausrichten von irgendwelchen Sachen, irgendwas umschieben. Dann hatte man als jemand, der ein Datenmodell oder irgendwas bereitgestellt hatte und andere IT-Aufgaben wahrnehmen wollte oder andere Projekte, jemand an der Leitung, der sagte, okay, ich brauche diesen Report, aber der ist noch nicht ganz perfekt. Es muss hier oben nochmal 2 Pixel Abstand oder 3 Pixel, und man war da am Schieben und merkte dann plötzlich, dann kam der Seitenüberlauf und man hatte da so ein Doing, wo man sagte, ich würde es ganz gerne dem Endanwender selber in die Hand geben und sagen, okay, dann zieh du doch bitte die Objekte dahin, wo du sie haben willst, zieh die Zelle größer, kleiner. Das sind doch auch Tätigkeiten, die du selber machen kannst, wo du nicht mein IT-Verständnis für brauchst. Interessanterweise.
Darf ich da ganz kurz einhaken, weil das finde ich einen super spannenden Punkt, der ja auch so ein bisschen darauf einzahlt oder die Frage auch nochmal verhärtet, wann verliere ich meine User? Ist das aber nicht dann ein Moment, wo ich einen User verlieren kann, wenn ich ihm sage, okay, mich frustriert das, weil jetzt ziehe ich das, ich will das so machen, wie du das möchtest, ich ziehe das die 2 Pixel nach rechts und habe auf einmal einen Seitenumbruch. Und jetzt habe ich einen User an der anderen Seite, dem ich das sage, okay, du kannst das jetzt alles selbst machen und jetzt sitzt der vor dem Problem, ist kein ITler, will eigentlich nur seine Zahlen haben und muss jetzt dieses eine Feld nach rüberziehen und hat einen Seitenumbruch. Und dadurch auf einmal, wenn es schlecht läuft, ich glaube, wir beide kennen das, so ein Seitenumbruch kann eben, wenn es in die Breite geht, eben bedeuten, dass man auf einmal 4000 Seiten dazu hat.
Ja, ich glaube, das Problem ist, in dem Fall ist viel Unverständnis und Kommunikation möglich. Du hast dann plötzlich 2, die sich um ein Ausrichten eines Reports kämpfen. Und auf der einen Seite sagt jemand, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Und der auf der anderen Seite sagt einer immer, ich habe es gerade umgesetzt, bitte mal drüber schauen. Und der nächste kommt und sagt, jetzt hätte ich aber gerne das und das noch angepasst. Das heißt, wir haben sehr viel Kommunikation für gefühlt wenig Mehrwert. Und da geht es dann wahrscheinlich dahin, man selber möchte sich so ein bisschen befreien in die Richtung, dass man dann sagt, okay, dann mach's doch selbst. Und in der User soll dadurch dann vielleicht auch ein bisschen merken, ist mir das Thema eigentlich das ganze Thema wert? Also mit seiner eigenen Zeit ist er wahrscheinlich ganz anderes unterwegs. Und ja, ist wirklich eine spannende Frage. Ich kann da immer nur mutmaßen, ob man es dann verliert. Aber in Summe ist es, glaube ich, wie viel Zeit wird auf sowas verwendet und wo geht es dann entsprechend weiter? Interessant fand ich, das führe ich doch nochmal weiter aus, wenn man wieder so ein bisschen in die Vergangenheit zurückguckt und schaut, was in Summe eigentlich da auch bei dem OLAP-Thema passiert ist. Ich glaube, ein ganz großer Player ist ja die TM1 damals gewesen, die damit angefangen sind. Und damals war auch die erste Zeit mit den Spreadsheets, also mit so Excel-Anwendungen. Also es gab ja auch Lotus und so weiter, die auch eine entsprechende Tabellenkalkulation hatten. Und mit der OLAP-Technologie hat man ja erstmal aufgebrochen, diese Größenbegrenzung innerhalb eines Excel-Sheets und halt auch diese Zentralisierung gemacht. Auch da war man schon sehr viel dabei, dass man eigentlich bei dem Business-User war, der einfach mit seinem Spreadsheet mit seiner Excel-Datei an einem Limit gekommen ist und hat da im Prinzip im Hintergrund jetzt eine Datenbank bekommen, in der er seine Werte speichern konnte, in dem er die Werte abrufen konnte und im Prinzip ja multidimensional, also auch mit wie mehrere Tabellenblätter hintereinander die Daten knüpfen konnte und rechnen konnte. Und ich habe auch draußen in der Praxis ganz viele Leute gesehen schon, die Business-Leute gesehen, die ihre Prozesse für sich klar hatten, um die Daten in eine TM1 zu beladen und das auch völlig ohne IT gemacht haben. Also die Datenbanktechnologie wurde bereitgestellt, es gab einen Server und dann haben die für sich ihren Ablauf gehabt, wie zum Teil eben die Daten reingeladen wurden, automatisiert, aber gleichzeitig sie auch selber mit Excel-Sheets und mit entsprechenden Kalkulationen die Daten da reingeladen haben und dann ihre Berechnung gemacht haben und das hochperformant. Also ich glaube, dieser Anspruch oder diesen Part des OLAPs finde ich immer sehr interessant, der eigentlich auch dahin gehen sollte, dem Benutzer zu ermöglichen, selber Ad-Hoc-Analysen zu machen und eben nicht jede Fragestellung einer weiteren Person mitzugeben, der dann wieder anfangen muss zu analysieren und mit einem fertigen Bericht zurückkommen. Gleichzeitig hat sich aber jetzt heutzutage ja auch darauf ausgesetzt, dass man sagt, man hat häufig die gleichen Fragestellungen oder vielleicht auch einfach die verschiedensten Personen stellen sich die gleiche Frage für eine andere Abteilung oder eben für ein anderes Produkt etc. Das heißt, dass man so Standardberichte oder Standard-Dashboards aufbauen würde oder hingeht. Und da sind wir dann natürlich in diesem Bereich, wo man relativ schnell dahin kommt, dass wir ja solche Berichte vorbereiten, aufbereiten und dass dann diese Berichte von mehr Usern genutzt werden, worin ihr eigener Self-Service dann nur noch besteht darin, einen Bericht aufzurufen und die Filter zu setzen oder entsprechend zu filtern oder ihre Analyse zu machen, was für mich meistens schon aus dem Self-Service-Bereich rausfallen würde oder ich nicht in die Definition des Self-Services mit reinnimmt, weil gefühlt jede Applikation, die wir nutzen, geht daher und wartet darauf, dass wir unsere Eingabe machen und darauf zu reagieren. Das bedeutet, wenn ich heute in ein ERP-System gehe und wähle mir einen Kunden aus und kann sehen, welche Bestellungen der Kunden gemacht hat und da steht eine Gesamtsumme drunter, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, der hat im ERP-System Self-Service betrieben oder so. Das sehe ich also nicht im Bad Self-Service. Also es muss schon im Rahmen der Interaktion und des Erstellens von etwas sein. Und da haben wir dann eben das Thema mit der verschiedensten Tiefe, die wir angehen. Also das heißt, wir haben vielleicht erstmal so die Berichtserstellungsebene, aber genauso die Frage, was die Tools auch ermöglichen, eben das Bereitstellen von neuen Daten oder Anbinden von neuen Daten. Und natürlich für jede Ebene gehört auch wieder neue Kompetenzen dazu. Das heißt, ich muss mir Wissen aneignen und vielleicht ist da auch das Thema Self-Service etwas, was die Leute ermuntern soll, sich das selber zuzutrauen, anstatt dass man ihm sagt, du musst jetzt Technik lernen. Oder siehst du das so anders, Ulrich?
Nee, sehe ich überhaupt nicht anders. Das ist genau der Punkt. Du hast auf der einen Seite eben dieses Tool-Verständnis. Ja, ich ganz offen, Power BI, wenn ich mir alte Reporting-Lösungen anschaue, dann ist das einfach eine völlig andere Qualität und das traue ich eher einem, ja, ich sag mal, halb IT-affinen Menschen zu, das zu nutzen, als früher ein Business Objects, wo ich erstmal ein Universum bauen musste, um überhaupt an irgendwas ranzukommen. Deswegen, auf der anderen Seite habe ich aber diese, ja, Datenkompetenz, sag ich's mal, wo ich ja auch Wissen haben muss, wie berechne ich Dinge, was bedeutet, also, ne, was sind KPIs, was sind vielleicht auch die wichtigsten KPIs, die ich brauche und so weiter. Und das ist eben auch, glaube ich, Wissen, das aufgebaut werden muss, wenn ich Self-Service ja in meinem Unternehmen wirklich gewinnbringend nutzen möchte.
Ich möchte gerne ketzerisch eingreifen und würde behaupten, dass diese Kompetenz sogar ohne Self-Service schon eine Relevanz hatte und immer hatte. Die Frage ist eigentlich, ich glaube, der Weg geht einfach dahin, dass wir aktuell mehr datenaffiner werden, genauso wie sich eigentlich in jedem Geschäftsprozess mehr und mehr die IT oder IT-Komponenten mit reinbilden, weil wir einfach in dem Rahmen der Automatisation sind. Also wir möchten Geschäftsprozesse optimieren und möchten da gerne auch Unterstützung bei haben, in der Form, dass ich Regeltätigkeiten, die ich einfach automatisieren kann oder die ich durch IT-Prozesse unterstützen kann, um Fehler zu vermeiden, auch entsprechend ausstatte, bedeutet, ich habe in jedem Geschäftsbereich mehr und mehr IT-Komponenten und auch Daten und entsprechende Datenkompetenzen vorhalten. Also ich glaube, der Bedarf an Datenkompetenz war immer da. Sie wird jetzt einfach nur bewusster, weil wir uns technologisch weiterentwickeln. Und natürlich wird es auch im Rahmen vom Self-Service einspielen. Was ich aber eben glaube, ist auch, dass eben der Kommunikationsbedarf extrem wächst, weil du, wie du es gerade sagst, wir haben eine Kennzahl und die Realität zwischen so einer Kennzahl wechselt ja von Bürotür zu Bürotür gegebenenfalls. Und das heißt, wir müssen auch da gucken, dass wir an einen Tisch kommen und an einen Strang ziehen, um dann eben zu sagen, wie möchten wir das ganz gerne unternehmensweit sehen? Oder was sind die verschiedensten Blickweisen, die darauf einzahlen, auf diese Kennzahl? Und wie müssen wir vielleicht sogar unterschiedliche Kennzahlenbezeichnungen finden oder Betrachtungsweisen finden, weil wir einfach ein anderes Steuerelement oder ein anderes Part gewichten, um mit dieser Kennzahl zu arbeiten? Und deswegen, wir haben da sehr, sehr viel große Kommunikationsbedarf. Und ich glaube auch, hinter jeder Bürotür wäre erstmal jeder mit seiner Kennzahl zufrieden und wenn er sie auswerten kann. Die große Verwirrung entsteht ja dann, wenn wir alle an einem Tisch sitzen und vielleicht noch ein Gremium darüber aus 2 oder 3 Büros die gleiche Kennzahl hört, die aber für sie eine ganz andere Bedeutung hat.
Da muss ich kurz dazwischen und zwar mit Werbung. Also kommt bei uns in die Abo-Falle. Wir bieten mittlerweile Consulting-Abos an. Das ist viel besser als, sag ich mal, kurze kleine Projekte abzuschließen. Es macht viel mehr Sinn, kontinuierliche Betreuung zu haben. Ich sag mal immer so, 10 Stunden, 3.200 Euro. Alle Infos findet ihr bei biordie.com. Viel Spaß beim Entdecken. Guckt mal, ob das was für euch ist. Ich freue mich auf Feedback. Bis dann. Ciao.
Wie gesagt, es geht eigentlich in vielen Parts um Kommunikation und auch eben um die Kommunikation von Erwartungshaltung. Die IT muss sagen, wo sie sehen, dass sie unterstützen und ab wo die Grenze gefühlt erstmal für sich definiert ist. Und gleichzeitig muss der Business-Anwender aber auch sagen, wo er sieht, was er selber sich für möglich hält zu machen und ab wann er wirklich nochmal wieder zusätzlich IT-Unterstützung braucht. Sonst arbeiten sie irgendwie getrennt voneinander und es greift nicht ineinander, das ganze Konzept. Und wenn da eine Lücke ist, dann muss man eben über diese Lücke diskutieren, ne?
Ja, bei Self-Service, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und mir ging gerade durch den Kopf, ich glaube, ein Thema, was grundsätzlich immer unterschätzt wird, wenn Self-Service-Projekte durchgeführt werden, ist, ich habe auf einmal viel mehr Leute, die das tun. Und durch das viel mehr Leute habe ich eben dann eben ja auch verschiedene Blickwinkel, verschiedene Ansichten, was jetzt eine Kennzahl bedeuten soll. Und wenn früher ein, sagen wir mal, vielleicht 3-4 Controller im Unternehmen das Reporting gemacht haben, dann hatte ich eben im schlimmsten Fall 3 oder 4 verschiedene Zahlen. Wenn aber jetzt wirklich Self-Service gelebt wird und das auf die breite Masse losgelassen wird, dann habe ich im schlimmsten Fall nachher 50, 60 mal unterschiedliche Zahlen. Und da kommt, glaube ich, das, was du gesagt hast, auch ins Spiel, die Kommunikation. Aber ich glaube, um diese Kommunikation sinnvoll in Gang setzen zu können, braucht sowas wie eine Datenkultur, oder?
Ja, würde ich schon sehen. Und tatsächlich auch viel, viel mehr Steuerungselemente. Also wenn wir uns in diesem Bereich der Governance bewegen und so weiter, wir müssen einfach Prozesse und Regeln haben, nach denen wir bestimmte Sachen bewerten. Ich sage nicht, dass wir was verbieten müssen, aber dennoch hilft es eben mit den technologischen Mitteln, die wir jetzt haben, auch zum Beispiel zu schauen, was passiert eigentlich gerade in meinem Unternehmen? Was gibt's denn da plötzlich für Themen, die sich aufbauen, die da genutzt werden? Habe ich plötzlich ein extremes Wachstum an Reports und das einfach nur zu hinterfragen? Ist da vielleicht ein Missverständnis, dass jemand sagt, ich mache jetzt plötzlich nicht einen Slicer auf die Seite, sondern speichere mir für jede Slicer-Einstellung einen eigenen Report? Kann man machen, wenn ich meine, okay, damit habe ich eine besonders tolle Usability. Gleichzeitig kann man aber auch die Person nochmal darauf aufmerksam machen, dass wenn er eine Anpassung macht, er zig Reports anpassen muss, weil sie einfach nur unter anderen Filtereinstellungen gespeichert ist und dass wir da doch dann die Interaktion benötigen und dass die Interaktion natürlich dann auch vielleicht den Usern geschult werden muss. Gleichzeitig ist das eben natürlich nicht nur, ich habe es ja schon mal gesagt, diese Erstellung, sondern auch dieser Betriebsgedanke, der dahinter steht. Das bedeutet, wenn ich irgendwas entwickelt habe und keine Übergabe an die IT mache, bin ich eigentlich erstmal selbst dafür verantwortlich. Und auch bei der Übergabe an die IT wird wahrscheinlich die IT ihre Spielregeln festlegen wollen oder festsetzen wollen, um einfach zu sagen, wenn ich etwas übernehme, möchte ich, dass bestimmte Sachen im Vorfeld geklärt sind, sonst habe ich plötzlich Probleme, von denen ich nichts weiß oder wo ich eben keinen Einfluss drauf hatte. Und ich möchte eben sicherstellen, dass bestimmte Ladeprozesse stabil durchlaufen und nicht jedes Wochenende auf einen Fehler laufen und ich am Montag wieder nacharbeiten muss und so weiter. Das heißt, man wird irgendwann in so eine Thematik kommen mit Dokumentation und entsprechende Übergabeprozesse, die man vielleicht gedanklich erstmal beim Aufbau eines Berichtes oder eines Datenmodells im Self-Service weggelassen hat und wird sich dann wundern, okay, das ist doch ganz schön viel Aufwand und ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse es erstmal in meiner Verantwortung und ich gehe eben nicht hin und dokumentiere es, weil ich selber für mich weiß oder ich selber mit dem Prozess klarkomme. Gleichzeitig eben, wenn ich mehrere Leute beteiligt habe und ich muss das übergeben, weil ich auch mal ruhigen Gewissens in Urlaub gehen möchte und jemand anderes muss das betreuen, will ich trotzdem dahin kommen, dass ich Dokumentationen schaffen muss und entsprechende Beschreibungen machen muss und andere Leute unterweisen muss. Gleichzeitig, das haben wir ja auch schon lange gehabt im Rahmen vom Reporting, sind eben auch diese Reporting-Standards-Sachen da einfach hingehend. Das heißt, man möchte nicht jedes Mal den Bericht neu interpretieren müssen, weil jeder seinen anderen visuellen Standard aufsetzt, der das Format anders gemacht hat, sondern man möchte dann doch sagen, okay, wenn es jetzt nicht für dich selber ist, sondern für die Gruppe, möchten wir als Gruppe doch einen einheitlichen Weg haben, unsere Reports zu lesen und wird auch da versuchen, entsprechenden Report-Standards hinzuarbeiten. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwelche Sachen in Frage stellen kann, dass man nicht irgendwelche Sachen argumentieren kann, dass sie vielleicht in dieser Situation mehr Sinn machen. Aber dennoch muss man oder wird man merken, dass man einfach mehr Kommunikation hat, weil man eben nicht einfach alleine für sich wirtschaftet, sondern eigentlich für das gesamte Unternehmen. Und damit merkt man ja schon, immer wenn man sagt, es ist nicht nur für einen selber, ist dieses Wort Self schon wieder so ganz... Ja. Individuell zu sehen. Und ich frage mich dann wirklich, wo ist der Bereich des Self-Service? Ist es vielleicht wirklich, ich glaube nicht, dass wir die Leute verlieren. Es ist wie so ein Köder beim Angeln, oder? Du wirfst die Angel in den Business-Bereich aus, weil du sagst, ich habe Ressourcenknappheit und ich habe so viele Themen, die einfach nicht nur durch die IT-Abteilung bewerkstelligt werden kann. Und ich möchte auch ganz gerne auf der anderen Seite Leute haben, dass sie sich selber vorantreiben und die IT nicht der Flaschenhals ist. Gleichzeitig bringt man aber dadurch verschiedenste Business-User, die anbeißen, die ein bisschen IT-affiner sind, in so eine Zwischenposition und zieht sie ran. Und die Leute, die du verlierst, sind wahrscheinlich die Leute, die sagen, oh, der Köder sieht hier ganz lecker aus, aber dann trotzdem merken, nee, es passt nicht zu mir. Das ist nicht meine Welt. Ich muss in Besprechungen setzen, ich muss Verhandlungen führen, ich muss einen Bericht haben, den ich analysieren kann. Aber ich selber werde einmal so einen Bericht aufbauen und danach werde ich nur noch konsumieren. Und dann macht es wieder Sinn, Kompetenzen zu bündeln, eine Person zu finden, die sich viel mehr damit beschäftigt, aber die vielleicht doch in der Abteilung sitzt und damit einen besseren Zugriff für die Abteilung sicherstellt, anstatt dass sie meinetwegen in der IT sitzt und erst angefordert werden muss und der sagt, okay, ich gucke in meinen Terminplan, wann ich für euch den Bericht anpassen kann. Also wir wollen Tempo erzeugen, wir wollen Reibungspunkte vermeiden, aber gleichzeitig müssen wir unheimlich viel kommunizieren.
Ja, eigentlich wunderbar zusammengefasst. Also wenn ich User verliere, dann liegt das entweder an der Tool-Überforderung, dass ich mit dem Tool einfach wirklich überhaupt nicht zurechtbekomme, das einfach nur hingeworfen bekomme und dann so nach dem Motto, ja, die haben mir gesagt, das ist wie Excel, du kannst das schon. Das zweite ist so in Richtung Datenkompetenz, dass ich Leute verliere, weil sie halt vielleicht mit dem Tool noch zurechtkommen, aber nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also dieses Warum fehlt dann. Dann die Kommunikation, dass halt jeder so wirklich self jetzt sehr wörtlich nimmt und das alles ganz alleine und nur für sich macht. Sprich, Kommunikation ist extrem wichtig und dafür wahrscheinlich auch so ein Stück weit eine gelebte Datenkultur im Unternehmen. Wenn ich jetzt drauf gucke, beißen wir uns mal wirklich an dem Tool fest und vielleicht auch an der Datenkompetenz, denn da geht es ja häufig um Wissensvermittlung. Also ich spreche jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Bei mir war es so, dass ich Leute darüber bekommen habe, da sind wir bei diesem schönen Angelbild mit dem Köder. Du hast doch irgendwas, was dir richtig Spaß macht. Das kann sein, dass es vielleicht sogar außerhalb deines erlebten oder deines Unternehmenserlebnisses hier ist. Was ist das? Und in dem Fall hatten wir einen Mitarbeiter, der mit Aktien gehandelt hat, privat. Und da habe ich ihm einfach mit ihm quasi, habe ich ja sein Aktiendepot einmal abgebildet und habe ihm gezeigt, guck mal, da kannst du die Daten aus dem Internet frei abrufen, in Power BI reinladen, dann kannst du hier aufbereiten, dann kannst du ja dann wirklich basic angefangen, Kennzahlen erstmal zu erklären und das immer an praktischen Beispielen. Das heißt, ich habe dem gezeigt, guck mal, so hast du einen Nutzen davon und ich glaube, das sitzt dann viel, viel schneller. Ich habe auch andere Kollegen erlebt, bei denen war das Thema die Datenaufbereitung. Den hat man dann Power Query sehr, 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 sehr nahe gebracht und gezeigt, guck mal, das kannst du alles automatisieren. Und da ist hinten raus viel, viel mehr Zeit. Ich glaube, das wird nämlich häufig auch vergessen, dass man nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung für Trainings bauen sollte, sondern dass das schon sehr, sehr spezifisch auf die Anwender gepolt sein sollte, oder?
Ja, doch. Also ich finde auch, dass man an, ja, wie gesagt, Microsoft nennt es Happy Pass. Happy Pass ist eigentlich, um zu zeigen, was mit dem Tool möglich ist. Aber der ganze Pfad ist so vorbereitet, dass du keinen Stolperstein hast. Und das ist dann im Prinzip, wenn du keine, ja, gewisse Kompetenz schon in dem Thema hast und eine gewisse Sicherheit, dann bringt dich auf deinem eigenen Weg jeder Stolperstein so stark zu Fall, dass du eigentlich hinwerfen möchtest. Das heißt, wenn du schon mal so ein Tool gemacht hast und weißt, in welche Richtung es geht und dann hakt es irgendwo, du gehst ganz anders an so ein Problem dran, wenn du schon mal sowas gemacht hast und Vertrauen drin hast und weißt, wo du ansetzen musst, als wenn du komplett neu damit beginnst. Und deswegen, glaube ich, ist trotzdem die beste Lernmethode, dass man das an praktischen Fällen macht, die mit seinen eigenen Daten, weil man dann einfach sehr, sehr gut lernen kann und sehen kann, okay, das ist das, was bei uns relevant ist. Da kommen wir zu folgendem Problem hin. Ich sag mal, auch viele Trainings begehen sich ja dahin, dass sie mit irgendwelchen Excel-Dateien arbeiten. Und letztendlich für eine gute Automatisierung würde ich gerne weg von den Excel-Dateien, sondern gegen eine Datenbank anbinden. Und wenn ich bei einer Excel-Datei bin, dann ist das so eine statische Datei. Da kommt zum Beispiel sowas wie ich nehme mal einen Fachbegriff, auch im Power BI wäre das Query Folding, also die Möglichkeit, dass die Quelle mir nur die Daten gibt, die ich benötige, kommt beim Excel halt nicht vor. Im Excel muss ich immer die gesamte Datei laden, wohingegen, wenn ich gegen eine SQL-Datenbank gehe und am Anfang schon sage, mich interessieren nur die Daten, die folgende Werte der Spalte beinhalten und ich will auch nur diese Spalten haben, dann wird mir hier der Administrator auf der anderen Seite für die Datenbank sehr, sehr dankbar sein, dass ich seine Umgebung nicht so stark auslaste, sondern nur gezielt die Daten abfrage, die ich wirklich für mein Reporting brauche. Und das ist halt einfach so ein Punkt, den man dann lernt und wie man dann auch merkt, wo plötzlich ein Ladeprozess, wenn der super gestaltet ist und ich mir mal vergegenwärtigt habe, was da passiert, vielleicht von 10 bis 15 Minuten auf 1-2 Minuten Ladezeit runtergeht. Und das ist wiederum auch meine Zeit, die ich selber einspare. Das heißt, ich muss nicht draufklicken und sage, lad mal alle Daten und ich hole mir erstmal einen Kaffee und mache ein Pläuschen an der Kaffeemaschine, sondern ich kann sagen, lad mal eben die Daten, putze mir die Nase und danach kann ich schon anfangen auszuwerten. Also das sind einfach so die Zeitunterschiede, die da plötzlich reinkommen. Ich weiß, es gibt Leute, die diese Entschleunigung auch zu wertschätzen wissen, aber eigentlich in dem heutigen Zeit, es geht einfach darum, es an realen Fällen zu haben, zu gucken, wo sind meine Probleme und das kriegt man eigentlich nur mit hin, wenn man eigene Use Cases mit reinnimmt und da wäre eigentlich meine Empfehlung, es dahin zu treiben und natürlich ist auch das Ergebnis, es kommt ja immer ein Ergebnis raus, was ich wirklich sofort nutzen kann und was mich dann am Ende des Tages, wenn ich einen Tag Schulung an einen realen Use Case gemacht habe, habe ich ein Ergebnis, was mich am Ende des Tages schon weitergebracht hat und ich muss nicht selber erstmal anfangen zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich das Wissen, was ich aus einer Standardschulung mitgenommen habe, in meinen Real Use Case überführen.
Super spannend. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Das ist nämlich auch etwas, was ich erlebt habe. Wenn ich Reports erstelle und ich finde den total klasse und für mich hat der tatsächlich diese Relevanz, die ich brauche. Also der liefert mir genau die Zahl, die ich brauche. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch meinen Chef interessiert, vielleicht sogar einen Bereichsleiter und so weiter. Ich trage das nach außen und die finden das toll und es wird eingestellt und dann sehe ich nachher an den Metriken, das Ding wird überhaupt nicht benutzt. Dass im Grunde so diese Prozesskette von, ich mache das Reporting ja nicht, weil ich da Lust zu habe und gerade Zeit habe und nichts Besseres zu tun habe, sondern es soll ja schon einen Sinn erfüllen, eine Frage beantworten. Aber wenn diese Prozesskette nicht wirklich gelebt wird, ich glaube, dann verliert man auch ganz schnell Nutzer, die sagen, ey, wofür mache ich denn das überhaupt? Kann ich es auch lassen, oder?
Ja, da spielen aber leider viele Faktoren mit ein. Also selber auch viel schon erlebt. Der erste Punkt ist, man muss gucken, auf welcher Flughöhe man ist. Ich selber als vielleicht User im Business-Bereich will immer sehr, sehr viel detaillierte Daten haben. Der Teammanager interessiert sich meistens dann vielleicht eher für seine Teamdaten. Ist es zwar die ähnliche Kennzahl, aber auf einer anderen Verdichtungsstufe. Und eben der Manager ganz oben, der braucht dann das komplett verdichtet über das gesamte Unternehmen. Er möchte zwar auch irgendwann runterbrechen können, wenn es in die Analyse geht oder so, aber jede Stufe hat schon mal erstmal seine eigene Betrachtungsweise und muss wahrscheinlich auch ganz besonders getrennt abgeholt werden und ein entsprechendes Dashboard bekommen, damit sie sich halt nicht in Kleinigkeiten verlieren, nicht in die Details gucken müssen, um dann zu einem Zusammenhang kommen, sondern die wollen eben schon die verdichteten Zahlen haben. Das andere Thema ist, dass ich auch einen Report durchaus, glaube ich, Trainingsbedarf hat, dass auch dahingehend gearbeitet werden muss, wie setze ich diese oder was ist die Idee, den Report in meiner täglichen Arbeit einzusetzen, welche Entscheidungen möchte ich damit beeinflussen, wie funktioniert das? Und das Gleiche, das geht mit einher, wäre dann das Thema Marketing. Also tatsächlich, man muss ein internes Marketing betreiben, um dafür zu sorgen, dass die Leute einfach diese Awareness, also dieses Bewusstsein haben, dass es diesen Report gibt und dass der eine bestimmte Problemstellung löst. Ich habe es allzu häufig erlebt, auch selber, dass eine Assistenz zu mir kam und sagte, du hast doch dieses BI-System, ist da nicht vielleicht irgendwie ein Report in dem und dem Rahmen drin? Weil das Management von der Assistenz gesagt hat, ich brauche die und die Zahlen. Und in vielen Fällen ist die dann losgelaufen, hat vielleicht nochmal hinterfragt, wo kommen die Zahlen weg, dann hat man das Quellsystem genannt bekommen und haben dann in mühseliger Kleinarbeit in Excel dieses Report zusammengeschustert. Und ich habe auch gesehen, dass das Reporting von einer Assistenz auf die andere gewechselt ist, weil die eine Assistenz krank war oder das Unternehmen verlassen hat und sagt, die neue Assistenz sagt, ich komme gar nicht auf die gleichen Zahlen. Da ist irgendeine Logik drin, die ist halt nicht dokumentiert, da wird irgendwas vorher rausgefiltert oder dazugerechnet, anders bewertet, was nicht dokumentiert ist und ich komme nicht mehr zu den gleichen Zahlen. Und für viele war es schon alleine ein großer Mehrgewinn, dass eben diese Datenbasis automatisiert bereitgestellt wurde und man darauf schon mal aufsetzen konnte. Und letztendlich, wenn der Report einmal gezündet hat, das Problem ist, er wird immer wieder angefordert. Also das geht, wie du es vielleicht schon sagst, es bekundet jemand Interesse. Es wird dahin gearbeitet, dass es wöchentlich oder monatlich bereitgestellt wird. Mit diesen Nutzungsmetriken ist man dann doch schon wieder relativ schnell, wenn man es wirklich sehen kann, erstaunt, dass irgendwelche sagen, ja, das Reporting hatten wir immer, deswegen muss es da sein, aber es guckt sich keiner an. Also auch da hingehen wieder Kommunikation. Brauchen wir das? Bindet das nicht Ressourcen, die wir besser einsetzen können? Weil bei jedem Update oder irgendwas müssen wir wieder berücksichtigen, dass dieser Report korrekt läuft, dass der wieder nutzbar ist. Und wenn ihr den nicht nutzt, dann würde ich ihn lieber löschen und damit einfach die Sache übersichtlich halten. Wenn ihr sagt, aber nee, er trifft bloß an bestimmten Stellen noch nicht den Punkt, wo wir drauf hinarbeiten, was wir haben möchten, dann doch nochmal wieder mit dem Redesign-Gedanken reingehen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal mit den Leuten aus dem digitalen Marketing gesprochen. Bei denen sind Reports durchaus Webwerkprodukte. Das heißt, mit jeder Kampagne oder mit jeder neuen Zielsetzung kann es was ganz anderes sein, was ich auswerten möchte. Und die haben weniger Schmerz zu sagen, okay, das Thema ist abgeschlossen, das Report schmeiße ich weg. Als andere, die sagen, ja, ist gerade nicht so relevant, aber der Invest für die Erstellung ist ja schon einmal geflossen. Und wenn wir es dann nochmal brauchen, wäre es ja schön, wenn wir einfach drauf zugreifen können. Und das sind so wieder so diese Punkte mit dieser, wie nutzen die Reports und auch wieder Mindset-Shift, um zu gucken und da sich ehrlich zu sein, brauche ich das oder ist es etwas, was nach und nach ja in der Ecke einstaubt und nicht besser wird. Also ich glaube, das kennt auch jeder selber in seinem Haushalt, wer einen Kellerraum oder einen Dachboden hat, wie häufig man Sachen erstmal an die Seite stellt, aus dem Auge, aus dem Sinn und nach 5 Jahren oder wenn man den nächsten Umzug macht, erstmal anfängt zu entrümpeln und Sachen, die man 5 Jahre nicht in der Hand hatte, auch wieder wegzuwerfen. Ist ja irgendwie ganz natürlich.
Mit Blick auf die Uhr Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich finde das bei den Data Brothers immer noch ganz genial mit den drei Teilen zum Mitnehmen für den Nachhauseweg. Deswegen lass uns das doch heute auch einfach machen. Markus, magst du dein erstes Stück zum Mitnehmen
Takeaway.
Für dein Takeaway für nach Hause, für den Nachhauseweg?
Also ich glaube, mit dem Self-Service, man sollte es sich tatsächlich anschauen bei den verschiedensten Tool-Anbietern, wenn man jetzt noch gar nicht unterwegs ist in der Geschichte und überhaupt mit den Gedanken spielt, damit anzufangen. Ich finde, das machen die Tool-Anbieter mittlerweile relativ gut, dass man, ohne sich wirklich kostenmäßig zu binden, diese Werkzeuge nutzen kann. Das, was man im Prinzip zahlt, ist der Invest in das Wissen, da mit dem Tool sich auseinanderzusetzen, das Tool zu verstehen. Aber ich glaube, das Wissen kann teilweise so allgemeingültig wieder weitergenutzt werden in anderen Projekten, in anderen Werkzeugen, dass es eben keine verschenkte Zeit ist, wenn man sich dann nachher gegen das Tool entscheiden sollte. Das zweite Takeaway wäre aus meiner Sicht, dass eben mittlerweile das ganze Thema sehr, sehr stark mit Kommunikation zu tun hat. Ich glaube, das haben viele auch mittlerweile verstanden, dass also auch im Part der IT-Bereich, wo man gesagt hat, das sind Leute, die sitzen im dunklen Keller mit Pizzaschachteln, dass mittlerweile da ein sehr, sehr starker Drang ist, auch wirklich zu kommunizieren, Probleme zu lösen, weil man mittlerweile wirklich in jedem Prozess irgendwie mit verhaftet ist. Und auch da ist der Wille da, die Businesswelt zu verstehen. Und weil wir einfach auch entgegenkommen, ist es auch wichtig, dass wir diese Kommunikation von beider Seiten suchen. Auch aus dem Business-Part muss da mittlerweile, oder ist es unumgänglich, sich mit technologischen Sachen auseinanderzusetzen, um einfach selber auch in dem Beruf ein attraktiver Partner für seine Kollegen zu sein, um eben gemeinschaftlich viel zu erreichen. Und der dritte Part, ich glaube, genau, man muss da hinkommen und sagen, es heißt zwar Self-Service, aber dieses Self-Service darf sich nicht zu stark in den Ego-Bereich beziehen. Der Kai hat letztens einen Post gemacht und hat auch nochmal herausgestellt, dass eine große Wertigkeit in Microsofts Produkt steckt, einfach, dass sie diese Community geschaffen haben, dass sie eben nicht alleine kämpfen. Und genauso muss es halt auch im Unternehmen sein. Letztendlich, es ist ein Rieseninvest in diese Kompetenz, in dieses Werkzeug rein. Und ich habe es ja schon angesprochen, es wird sich immer wieder so herauskristallisieren, dass bestimmte Personen da eine bessere Affinität zu haben und das machen werden, die sich eben dann nicht in der IT zählen, sondern eben eher mehr in dem Business als direkten Kollegen für den Businessbereich, auch viel mehr Verständnis für die Geschäftsprozesse drumherum haben. Und einfach da muss trotzdem diese Gemeinschaft herrschen, und gemeinschaftlich mehr zu erreichen. Also dieser Community-Gedanke, Self-Service heißt jetzt nicht Ego, ich greife etwas und mache etwas für mich, sondern heißt eigentlich, ich gehe hin oder habe Werkzeuge, die mich in der Lage versetzen, etwas selbst zu erstellen für die Gruppe, für die Gemeinschaft.
Wunderbar, Markus. Viel mehr kann ich schon gar nicht hinzufügen. Was mir noch ein bisschen am Herzen liegt, ist dieses Thema Datenkultur. Hört da gerne auch in den Podcast, in unsere Podcast-Folge mit Janine Ellner und Arthur König rein. Ich verlinke das natürlich gerne unten in den Shownotes. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen, vielen Impulse, die du uns gegeben hast, für den regen Austausch. Ganz herzlichen Dank dafür. Du weißt, was auch für dich zukommt. Du warst oft genug jetzt hier. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast und damit dir. Du kannst alles sagen, außer mir zu danken oder uns zu danken oder wem auch immer. Deinen Eltern kannst du danken, deiner Frau auch, alles gut, aber nicht uns, denn du hast uns ja deine Zeit geschenkt. Dafür sind wir dir dankbar und damit ist Stage is yours.
Ja, ich glaube, weil ich ja schon häufiger das Vergnügen hatte, würde ich heute einfach mal gerne den Blick auf unsere Inhalte bringen, weil wir da gerade auch an einigen Stellen arbeiten und da vieles kommt. Und du hast es schon angesprochen mit dem Lernen und an eigenen Use Cases. Einfach mal schauen, was wir Tolles da in Zukunft anbieten, weil ich arbeite halt auch gerne mit den Kunden zusammen. Und wäre doch schön, wenn ihr irgendwas findet, wo ihr sagt, okay, da könnten wir mal in Austausch kommen.
Wunderbar. So machen wir das. Herzlichen Dank, Markus. Bis dahin. Ciao.